Theodor Glocke war ab 1972 Rektor der Pädagogischen Hochschule Erfurt, der Vorläuferinstitution der DDR, der heutigen Universität Erfurt. Das Gespräch mit Theo Glocke findet in der Gedenk- und Bildungsstätte Andreasstraße statt. Wir sind zu viert während des Interviews. Hinterher sitzen wir noch zu dritt zusammen und diskutieren das Gehörte und Gesehene. Beeindruckt hat uns der ehemalige Rektor schon allein durch seine Kondition. 2 Stunden lang gibt der 87-Jährige ohne Pause bereitwillig Auskunft, als sei es ihm ein Bedürfnis, sich zu öffnen. Offenbar hat ihn bislang kaum jemand über seine Sicht der Dinge gefragt. Mit betont schnoddriger Ausdrucksweise und unter buschigen weißen Augenbrauen, lebhaft funkelnden Augen, berichtet er strukturiert und selbstbewusst. Sarkasmus gehört zu seinen bevorzugten Stilmitteln. Ehemalige Chefgebaren, Führungsanspruch und Autorität scheinen nur gelegentlich aufzublitzen. Manipulative Momente inklusive. Mir fällt ein Satz ein, den mir der Schriftsteller Volker Braun am Telefon gesagt hatte. Die Hochschulrektoren in der DDR waren ja politische Zuchtmeister. Eine starke Behauptung, die auf Theo Glocke vielleicht auch zutrifft. Naturgemäß stellt er sich eher als Rädchen im politischen Getriebe dar, aber als Rädchen mit eigenem Antrieb. Das Buch, aus dem ich diesen Abschnitt vorgelesen habe, heißt Rädelsführer, studentischer Protest in der DDR 1976 und behandelt einen Vorfall an der Hochschule, der sich im Jahr 1976 abgespielt hat. Der Student Wilfried Linke verfasst einen Artikel für die Hochschulzeitung mit Verbesserungsvorschlägen für den Marxismus-Leninismus-Unterricht. Der Artikel wird nicht gedruckt. Wilfried Linke soll seinen Artikel widerrufen. Andere Studierende solidarisieren sich und schreiben, als Wilfried Linke schließlich exmatrikuliert wird, einen Protestbrief an Margot Honecker, die zu der Zeit Ministerin für Volksbildung ist. Nun sollen sich auch diese Studierenden von dem Artikel, ihrem Brief und Wilfried Linke selbst distanzieren. Wer das nicht tut, wird ebenfalls zwangsexmatrikuliert. Das Buch wurde dieses Jahr veröffentlicht. Autoren sind Jochen Voigt, Leiter der Gedenkstätte Andreasstraße, und Gabriele Stötzer, selbst beteiligte Studentin im Jahr 1976, sowie heutige Studenten der Universität Erfurt. Im Gespräch habe ich jetzt Gabriele Stötzer. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Frau Stötzer, Sie waren selbst eine der Studierenden, die aufgrund der Ereignisse 1976 zwangsexmatrikuliert wurden. Sie fanden den Originalbrief, den 83 Studierende 1976 unterschrieben und an Margot Honecker gesendet haben, im Bundesarchiv Berlin. Ebenfalls dabei war die Gegenzeichnung Frau Honeckers. Ist es Zufall, dass es den noch gab?
Wahrscheinlich ist es Zufall, denn ich habe das jahrelang gesucht. Ich bin dann 1976 nicht nur im September exmatrikuliert worden, wegen der Unterschrift auch an Margot Honecker, sondern wir haben ja dann im November auch noch eine Unterschrift gemacht gegen die Ausbürgerung von Wolf Biermann. Und da waren auch die Studenten, die damals an der Hochschule exmatrikuliert wurden, dabei, weil wir es uns nicht nehmen lassen wollten, in dieser Republik mitzubestimmen. Es hieß ja immer, arbeite mit, plane mit, regiere mit. Und das haben wir bis an die Grenze gehend versucht. Und in der Nacht, wie ich verhaftet worden bin, wegen dieser Unterschriftensammlung für Biermann, die ich nach Berlin bringen wollte, hat man meine Wohnung ausgeräumt, als man uns, also mich und meinen Mann, verhaftet hatte. Und seitdem habe ich das Papier nie wiedergefunden. Und ich habe das jahrelang gesucht, als später, als ich dann die Stasi-Akten einsehen konnte, nirgendwo war der Brief an Margot Honecker. Bis jemand ganz flachs mal sagte, geht doch mal ins Bundesarchiv nach Berlin, Abteilung Volksbildung DDR, vielleicht ist es dabei. Und da war der Originalbrief an Margot Honecker mit den Originalunterschriften. Und der Archivar hat gesagt, ja, warum hat sich da noch keiner drum gekümmert?
Sie haben den Brief ja an Frau Honecker geschrieben, weil eben im Vorfeld dieser Artikel von ihrem Kommilitonen geschrieben wurde und er dann zwangsexmatrikuliert wurde daraufhin. Dachten Sie, dass Frau Honecker da dann eingreifen wird? Dachten Sie, Frau Honecker ist der Meinung, dass es Unrecht, was da passiert?
Frau Honecker war die einzige Frau im Politbüro und für uns als junge Frauen war das natürlich klar, die ist solidarisch mit uns, die ist die einzige Frau, an die wir uns wenden können, die uns hilft. Dass sie natürlich schon in diesem ganzen Machtapparat eigentlich eins mit der treibenden Schräubchen war, das hatten wir nicht übersehen, ja. Aber als wir das getippt haben, ich hatte ja damals eine Schreibmaschine, was gar nicht so normal war. Ich habe das mit meiner Schreibmaschine getippt und da waren noch andere Studentinnen dabei. Haben wir natürlich gehofft, dass sie uns hilft. Also es war wirklich ein ganz echtes Unterfangen und es war auch wirklich geschwisterlich oder irgendwie solidarisch gemeint.
Das Buch ist sehr lebendig und eindrücklich geschrieben. Beispielsweise wird das Lebensgefühl der Studierenden zu der Zeit beschrieben. Gehen wir also erstmal auf den Inhalt des Buches ein. Wie kann man sich das Leben als Studentin damals vorstellen?
Das hat Jochen Voigt, der ja im Grunde genommen nicht im Osten sozialisiert ist, sondern im Westen, mich auch immer gefragt und darum gebeten, uns mal zu zeichnen, also Zeichnungen zu machen, denn von damals gibt's gar keine schönen Fotos. Er hat immer gesagt, ja, die 68er, die letztendlich auch immer versucht haben zu revoltieren, die sind gut fotografiert worden, die sind groß im Spiegel. Eure Schönheit, eure Jugend, euren Enthusiasmus und eure Kraft, die gibt's gar nicht irgendwo materialisiert. Und deswegen hat er mich
Warum
gebeten,
nicht?
Zu zeichnen und ich habe dann auch versucht, das darzustellen, wie viel Kraft und wie viel Mut und Illusionsverhalten wir hatten. Ja. Und das war damals wie in allen Universitäten, überall stellt man das fest. Die jungen Leute, die kamen gerade mit, ein Großteil, die kamen mit 18 aus ihren Dörfern, von ihren kleinen Wohnungen aus dem Elternhaus und für die fing, genau wie für mich, kam ja auch vom Dorf, ja, jetzt fängt mein Leben an, das ist Bildung, das ist Zukunft. Ja, also wir waren so hoffnungsvoll, das kann man sich gar nicht vorstellen. Und da triffst du das erste Mal auf einem Platz Leute, die gewählte Freunde sind. Ne? Also nicht solche, die mitgeboren sind und Geschwister oder so. Und das war eigentlich das Tragische auch an dieser ganzen Sache, wo wir dann auseinanderfielen, dass das die ersten freien Freundschaften waren. Und Freundschaft ist so das Wichtigste, was dir im Leben begegnet. Ne? Die Gleichaltrigen, die gleichen Illusionen haben, die Träume, die Verrücktheiten. Plötzlich stehst du am Anfang und nach kürzester Zeit schon am Ende von einer Entwicklung, die dir zeigt, im Grunde genommen ist dein Leben in der DDR schon zu Ende. Wir sind ja exmatrikuliert worden mit einem Hochschulverbot an alle Hochschulen der DDR. Und dann ging's los ab in die Produktion.
Ich würde noch mal kurz auf die Zeichnungen zurückkommen. Also Sie haben ja auch in dem Buch sind viele Fotos abgezeichnet. Es entsteht dadurch so ein bestimmter Stil. Also auch die Jochen Voigt zum Beispiel haben Sie vorne reingezeichnet, anstatt dass ein Foto von den Autoren quasi drin ist. Und unter anderem ist eine Zeichnung von blutigen Erdbeeren. Auf den Film gehen Sie auch ein. Können Sie kurz beschreiben, inwiefern der Sie geprägt hat?
Naja, das war so, also an der pädagogischen Hochschule war es wie an allen anderen Hochschulen. Eigentlich waren die Gruppen voneinander getrennt. Also die Mathe, Physik, die wollten nichts von den Polytechnikern wissen. Die waren für sie nur oberflächlich und in der Bar anzutreffen. Die Polytechniker wollten nichts mit den Künstlern zu tun hatten. Die Künstlerchen mit dem Mathematik, das waren Streber und so weiter. Also jede Clique hing für sich extra rum. Und auch in der Mensa wusste man genau, wo wer stand und mit denen hatte man nichts zu tun. Dann gab es plötzlich so einen Aufruf von der Hochschulzeitung, wir, also wissenschaftlich informativ richtungsweisend, macht mal was gegen diesen langweiligen ML-Unterricht und da brauchte man nicht lange nachzudenken. Wilfried war ein hochbegabter Student, der vorher die Studentenbühne gemacht hat, die mehr oder minder dann auch abgedreht wurde und er hat immer mehr Studenten aus mehreren Seminargruppen schon zusammengebracht. Ja, aber mit dem Artikel, das war wirklich der Wummer, den Artikel lassen, nachdem der abgelehnt wurde, haben wir den praktisch als FDJ-Gruppe in allen anderen Studenten Seminargruppen vorgelesen und sind noch empfangen worden und plötzlich hatten wir was Kleines, Gemeinsames, Vielfaches, das uns verband, das uns unwahrscheinlich motiviert hat, miteinander zu reden. Und plötzlich war das so, du bist über den Campus gelaufen im Frühjahr 76, was nie war. Du bist drüber gelaufen und die Leute haben sich angeguckt in die Augen, haben sich angelacht. Wenn man in die Mensa kam, hat Mathe, Physik gesagt, komm, hier ist noch ein Platz, wenn du Mittagessen wolltest. Das war früher alles strukturiert. Und plötzlich hatten wir einen Frühling, einen echten Studentenfrühling. Und ich wusste, wow, das gibt's wirklich. Und vorher gab's das in den Filmen Blutige Erdbeeren. Das war genauso, ja. Und plötzlich fühlten wir uns auch mit den Studenten der Welt verbunden. Kunden. Ja, das war das, für was wir wirklich, sagen wir mal, eingetreten sind und hoffnungsvoll gelernt haben, ne? Irgendwo an der Hochschule zu sein und dass da so eine etwas größere Freiheit entsteht. Und dann kam der Film Blutige Erdbeeren und der wurde dann im Kinoclub Hirschlachufer gezeigt, den es heute auch noch gibt. Und da sind wir natürlich hingegangen. Und das war gar nicht der Film gegen den bösen Kapitalismus. Das sollte ja immer so sein, abschreckend, der böse Kapitalismus, ja. Da war das gar nicht. Plötzlich waren wir mittendrin. Plötzlich waren wir auch Give Peace a Chance, ja. Und das war eigentlich ein wunderbarer Film praktisch zu unserem Leben. Und dann kam der Bruch.
Und können Sie dann, kurz nochmal beschreiben, worum es in dem Film geht?
In dem Film geht es um einen jungen Studenten, der auch studiert. Und da ist aber schon die 68er Bewegung. Also da wird schon demonstriert mit Plakaten und es wird Redefreiheit. Und da war schon ein bisschen Vietnamkrieg. Auf alle Fälle war Selbstbestimmung da angesprochen. Und es war ein großer Treffen. Und das spielt dann natürlich auch so eine kleine Liebesbeziehung eine Rolle. Dass ein Junge plötzlich ein Mädchen entdeckt, die er mag. Und die sind aber beide involviert in diesen Kampf. Sie haben nur mal einen Abend oder eine Nacht, ne, also die sie da rausnimmt. Und das ist aber immer die Liebe, die eigentlich Abstand nimmt von der Politik, die da drüber steht, ne, und die ist höher und die ist auch weitreichender, weil nachdem das eskaliert und die Studenten sich in der Mensa treffen und in der Reihe setzen und da sich auch bestimmte Gruppierungen, also sagen wir mal die Maoisten mit den Trotzkisten und mit den sowieso alles verbindet, ne, und die immer agitieren, bilden sie doch eine einheitliche Gruppe und die schlagen dann immer auf die Mensa-Gruppe Give Peace a Chance und die schlagen das und das ist eine Performance eigentlich und wo sie sich zusammenfinden in dem Lied und dann kommt die Einsatzpolizei und bringt sie auseinander und bringt eigentlich den eigentlichen Studenten, den Hauptagens, der wird da ermordet und du spürst das Leid auch dieser liebenden Frau und das ist das, was übrig bleibt, ne? Also die Gefühle, die wir füreinander haben in solchen Gruppierungen und Kämpfen und dann, was bleibt dann übrig, ja? Und ja, zerschlagene Liebe ist dann auch immer so was Tragisches, was in unserem archaischen Bewusstsein für Verständnis zur Welt übrig bleibt. Und das ist das, was ich auch zu dem Buch sagen müsste. Was übrig bleibt, ist einfach die Traurigkeit, dass unsere erste Freundschaft, diese jungen Frauen und jungen Männerfreundschaft, dieser Beginn, und der noch nicht Liebe ist, ja, der einfach noch wächst in diesem großen Begriff Liebe, ja. Also dass diese Frischheit, dass diese Kraft, die wir hatten, diese Unbeirrbarkeit, dass die zerschlagen wurden, denn wir hießen auch die Krallenhand des Klassenfeindes.
Ja, wir bleiben noch ein bisschen chronologisch, damit die Zuhörer folgen können. Im Buch beschreiben Sie und Herr Voigt mehrere Situationen, in denen Menschen kritisch waren, ihnen aber nichts passierte, während andere Kleinigkeiten harte Konsequenzen nach sich zogen, wie Ihre Unterschrift gegen Biermanns Ausbürgerung im selben Jahr, woraufhin Sie in Haft kamen. Konnten Sie das einschätzen bei dem ersten Brief an Margot Honecker oder auch Wilfried Linke? Oder war das so ein Gefühl der Willkür und überraschend, was da passiert ist?
Am Anfang kann man noch nichts einschätzen. Wir fingen ja gerade an, uns aufzubegehren. Und das war aber für uns, nach diesen sozialistischen Parolen alles mitzumachen und eigentlich ein Teil zu sein von dieser Gesellschaft, das war für uns irgendwo einfach nur was ganz Normales. Dass wir uns jung fanden, wir fanden uns ein bisschen toll, wir wollten uns voreinander auch auszeichnen und miteinander. Wir wollten sehen, wie weit können wir gehen mit dem anderen. Das war ein richtiges Ausprobieren. Es war kein dahinter gucken, es war noch keine Schonung, es war kein Zurückgehen, das war es alles noch nicht. Das war wirklich ein Anfang von unserem Selbstfindung. Und schon diese individuelle Selbstfindung, dass wir da gesagt haben, dass wir gefunden haben, ich sage, habe ich schon gesagt bei der Buchvorstellung, natürlich war Wilfried ein junger Mann und wir haben uns für ihn eingesetzt, aber was dann entstanden ist, das ist eine unwahrscheinliche Revolte unter jungen Frauen. Ne? Also ich war zwar schon verheiratet und hatte eine Wohnung hier in Erfurt, aber die anderen, die kamen gerade aus der Provinz, ne, die fingen gerade an zu leben, die haben sich selbst das erste Mal ihr Ich gesagt, du bist kein Kind mehr, sondern plötzlich bist du ein Ich. Und diese Individualisierung, diese Radikalisierung von Frauen, jetzt nicht negativ, sondern positiv sich selbst finden, ne, diese Selbstschöpfung, ja, das war einfach klasse. Ja, wir haben uns so miteinander ausprobiert. Ja, wir haben Fäden miteinander gefeiert, wir haben Gedichte geschrieben, wir haben das erste Mal uns selbst entdeckt und das war einfach ein toller Moment. Ja, also auch die andere sehen, wie sieht die aus, wie reagiert die. Wir haben es wirklich menschlich genährt, ja, und entwickelt.
Ja, ich fühle jetzt noch, wie die Kraft aus Ihnen strömt, wenn Sie von dieser Zeit erzählen. 1976 schrieb Herr Linke dann also den besagten Artikel und in dem Artikel machte er, wie wir schon gesagt haben, die Verbesserungsvorschläge für den Marxismus-Leninismus-Unterricht. Das war ja ein heikles Thema. Und warum war der Artikel so verhängnisvoll? Können Sie das heute einschätzen?
Der Artikel war so verhängnisvoll, weil er Kontroversen beschwor. Also er hatte plötzlich keine Lust mehr, dieses angepasste Miteinander zu machen, sondern er war unwahrscheinlich frisch geschrieben und vor allen Dingen humorvoll, was es in der Zeit gar nicht gab. Also ML und dann, also Marxismus, Leninismus und dann nicht demagogisch, sondern mal humorvoll auszufassen. Er sagte, es muss den Dialog der Meinung geben, machen wir doch mal einen Boxkampf. Und brechen wir die Tabus. Und es gab da schon, zitierte da auch irgendwelche, ich glaube Margot Honecker selbst, die mal auf einem Parteitag gesagt hatte, wenn es um Kunst und Literatur gibt, darf es keine Tabus geben. Also er hat die Leute einfach nur benutzt, was sie furchtbar fanden, weißt du, weil sie wollten uns ja alle benutzen und
ja,
er hat
seine
umgedreht.
Zitate wurden ja dann auch wiederum umgedreht.
Und Volker Braun hat was vom Boxkampf geschrieben und dann hat er Volker Braun zitiert, also es war nicht so, dass der Junge unbelesen war, sondern er war unwahrscheinlich informiert über alle Geschehen und Öffentlichkeiten in der DDR, weil wir lasen ja wie verrückt alles Öffentliche, das ND immer zwischen den Zeilen und hofften da eine Öffnung zu finden und die hat er gefunden und er hat die Leute selbst benannt und die fühlten sich natürlich furchtbar missbraucht und wehrten sich Margot Honecker. Volker Braun, den wir angeschrieben haben, hat aber zu uns gehalten und wollte uns irgendwo helfen, hatte aber überhaupt keine Macht als außenstehender Schriftsteller. Und dann gab es die Aussprachen an der Hochschule. Und dann hat Wilfried mich zum Beispiel mitgenommen, weil ich hatte mich als FDJ stellvertretende Sekretärin melden lassen, weil wir die Idee hatten. Und die kam dann wieder von Jürgen Fuchs, den wir inzwischen kannten, der ja in Jena studierte. Ich möchte doch sagen, das war eine Studentenbewegung in Erfurt, in Jena, an der Technischen Universität in Ilmenau. Überall brodelte es und wir waren einfach unzufrieden mit unserem Leben, mit unserem Studium. Wir waren vom Studium unterfordert. Wir lernten als Lehrer nicht mehr, als wir lehren sollten. Und wir dachten, wow, wo ist das große Zukunftsziel? Also wo ist die Bildung, die uns weiterbringt? Und dann haben wir uns einfach in unserer Unterfordernis einfach selber unsere Themen gegeben und letztendlich sind nicht auf die Straße gegangen, aber auf den Campus. Und Fuchs meinte damals immer noch, dieser Weg nach oben, da war ja, wollte in der Partei und ich dachte, oh Gott, das kann ich meinen Eltern auf dem Dorf nicht antun. Partei, das war das Letzte, was man da mitmachte. Und haben uns in die FDJ, in unsere FDJ-Leitung melden lassen. Dadurch hatten wir natürlich auch ein bisschen eine Upper Class in unserer Seminargruppe und mit den anderen Seminargruppen und konnten uns kurz schließen. Und dadurch hatten wir einfach auch eine Basis an dieser Hochschule. Und das war für die Hochschule zu viel, dass wir uns selbst organisiert hatten, dass wir dann einfach selbst Informationen verbreiteten. Und dann wurde im Wilfried damit konfrontiert, was heißt denn das Dialog der Meinungen? Dialog heißt doch, dass es mehrere Stimmen gibt. Und das ging ganz klar gegen die Führungsrolle der Partei. Und wenn man gegen die Führungsrolle der Partei war, und so diskutierten die, war man gegen den Staat. Denn der Staat funktionierte auf die einen Parteienrolle der SED. Und so wurde mit uns diskutiert und wir waren immer Staatsfeinde und Wilfried wurde dann als mit einer Schaffung einer staatsfeindlichen Plattform exmatrikuliert.
Als nach vielen Repressionen und Gesprächen wurde er dann exmatrikuliert, wie Sie sagen. Wie haben Sie diese Zeit und das Urteil erlebt? Also vorher sprechen Sie von einer großen Solidarität und wie war das für Sie? Sie waren ja mit dabei, als er dann quasi verurteilt wurde in diesem Disziplinarverfahren.
Ja, es lief irgendwie schon darauf hin, die Aussprachen, wo ich ab und zu mit dabei war, manchmal war auch Martina Anger dabei, die war die direkte FDJ-Sekretärin und die war unwahrscheinlich aktiv mit in diesem ganzen Prozess. Also wir wechselten uns ab, hielten danach nach solchen Aussprachen auch Vorlesungen vor Studenten, haben uns also einfach einen Seminarraum, also einen Vorleseraum genommen und haben mit den anderen Gruppen gesprochen. Tja, also da lief schon irgendwas an und dann haben wir gemerkt, da ist was los. Wir haben dann auch, Martina, ich und noch ein Student, wir haben einen Brief geschrieben an die SED-Parteileitung und haben gesagt, wir haben Angst, dass wir auch exmatrikuliert wurden, weil wir hörten schon immer in anderen Aussprachen, ja, die Anger und Kachol, so hieß ich da damals noch, und da ist schon ein Exmatrikulationsantrag, der liegt schon da und so. Und wir merkten, das geht reihum, also da ist ein Reihumschlag, also wird nicht nur einer gehen, da gehen mehrere. Wir haben uns versucht zu schützen, ne? Also wir haben an Volker Braun geschrieben und wir haben an die SED-Parteileitung Herrn Ekari geschrieben, wussten aber nicht, dass der Brief wie bei Margot Honecker nicht uns half, sondern gleich wieder an der Hochschule ging, ne? Also dass die von unseren Umtrieben sozusagen informiert wurden. Und das war schon ein System, fing dann an, dass wir wussten, da entsteht eine ganze Front gegen uns. Ja? Und als Wilfried dann von einem Tag zum anderen exmatrikuliert wurde und ich konnte gerade noch mit rein, haben wir dann wir wussten das schon einen Tag vorher, ne? Also er hat einen Tag vorher gehört, morgen ist dein Disziplinarverfahren. Und da habe ich dann mit meiner Schreibmaschine abends, haben wir dann noch mal den Brief an Margot Honecker geschrieben. Und während ich mit ihm drinne war im Verfahren, haben die anderen Studenten und Studentinnen Unterschriften gesammelt. Und wo er exmatrikuliert wurde, das hieß, er musste sofort die Hochschule verlassen, Karin Witt damals, die mit von der Studentenbühne war, die hat den Brief abgegeben und die hat sogar noch diesen Einlieferungsschein, schade, den hätte ich mitbringen müssen, per Nachname. Das kostete 4,90 € an Margot Honecker. Ja? Und das Verrückte war, dass die bis dahin noch gar nicht wusste, was an der Hochschule war, weil die nach oben ja immer gelogen haben. Ne? Es war ja unten alles immer glatt und platt und schön und die hörte plötzlich, wow, da sind 83 Unterschriften. Das war unwahrscheinlich viel damals in der DDR, dass sich Leute aufgehoben haben. Und die kriegte das dann. Ja? Und dann fing es erst richtig an mit uns, weil dann die Unterschriftensammlung hochkommen und wir waren dann geliefert praktisch. Die mit drauf standen.
Genau, also es hat ihnen nicht geholfen, wie sie gehofft haben, sondern eigentlich hieß es dann, jeder muss seine Unterschrift zurückziehen, irgendwie sagen, dass er falsch informiert war und so weiter, sich davon distanzieren. Sie haben sich dann nicht distanziert. Und es gab dann, ein paar Leute wurden zwangsexmatrikuliert, andere haben ihre Unterschriften quasi zurückgezogen. Sie beschreiben in dem Buch, dass Sie dann nochmal einen Herr Linke besucht haben und er nicht so gewirkt hat, als ob er sich freut, dass die Proteste andauern, weil es eher so, Sie beschreiben, dass es vielleicht eher eine Belastung für ihn war. Haben Sie da bereut, dass Sie sich nicht distanziert haben?
Nee, in diesem ganzen Prozess, ja, wie soll ich das sagen, in diesem ganzen Prozess habe ich mich selbst erfahren und da hat Wilfried schon recht, es ist dann unsere Sache geworden. Die von einer Gruppe von Studentinnen, die wirklich für ihr Recht, aber auch gleichzeitig für das Recht von den Studenten. Und wir wollten auch die da oben dazu, dass sie sich dazu bekennen, was sie uns immer erzählt haben, dass der Sozialismus offen ist, dass es Redefreiheit gibt, dass es Denkfreiheit gibt, dass man zu den Wurzeln der Philosophie oder uns selbst stoßen kann, was ja eigentlich der Sinn jeden Lebens ist, sich selbst zu erfahren, das wollten wir von ihnen abzwingen. Das haben sie uns versprochen. Und wenn wir auf den Weg gegangen sind, dann haben die uns versucht, wirklich mit unlauteren Mitteln unterhalb der Gürtellinie zu vernichten. Ja, also die ganze Existenz als Student und als Wesen zu vernichten. Wir durften nicht mehr studieren. Die 18-jährigen Studentinnen oder so, die hoffnungsvoll an der Hochschule kamen, die hätten wieder in ihrer Hinterdorf, ne, in ihre Bodenkammer zu ihren Eltern ohne Arbeit, ohne Abschluss gehen müssen, was absolutes Aus einer Gesellschaft war. Also die haben uns an das Ende unserer Existenz gestellt. Unsere Jugend, die war da plötzlich vorbei. Ja? Und das war einfach erschütternd. Und dass wir uns dagegen aufbeworfen haben, dass wir nicht zurückgegangen sind, dass wir uns selbst erfahren haben, auch als Gruppe, auch als unsere Jugend, ne, die um Mitspracherecht gekämpft hat als Generation, ja, das war das, was wir erfahren haben. Und ich habe in dem Moment begriffen, der hatte eine Frau, der hatte Kind. Und dann praktisch standen vor seiner Tür noch drei andere Frauen, die auch plötzlich lose waren. Da dachte ich, das war zu viel für ihn. Der war ja auch musste ja auch auf der Post arbeiten und hat Minimallohn bekommen. Irgendwie konnte der emotional und auch gesellschaftlich diese Verantwortung für uns Menschen auch noch nicht mitnehmen. Und er brauchte sie auch gar nicht. Wir waren plötzlich von dem Moment, wie in dem Prozess vorher schon, das war unser Kampf geworden gegen Unrecht. Und plötzlich dachten wir so, und jetzt stehen wir auch dafür ein. Also ich habe es ihm nicht übel genommen. Ich wusste nur, jetzt gehst du diesen Weg alleine. Und das war, ja, also das war emotional, muss ich sagen. Da ist etwas passiert, das ich erst begriffen habe, wo ich das Buch wieder in der Hand hatte. Dass trotzdem emotional machst du da irgendwo einen Schnitt zu deinen Gefühlen. Das war so das Erste, wo ich plötzlich gespürt habe, um zu überleben, muss ich meine Gefühle abschneiden. Meine Gefühle zu meinen Freundinnen, die, weil der Großteil der Studentin auch von Martina Anger, die mir ganz nah war, die bei uns gewohnt hat, die hat sich distanziert von ihrer Arbeit an dem Artikel und auch von Wilfried Linke. Was hieß, dass sie sich emotional auch von mir distanzierte, weil ich ja auf der anderen Seite war. Also das war das erste Mal, wo ich meine ganzen Gefühle abgeschnitten habe und nur noch mit einem Teil dieser Gefühlsfähigkeit durch die Welt bin. Und das ist ja immer mehr passiert. Und du musstest das ja, egal wo du kamst, musst du immer mehr dich schützen, indem du dich nicht schwach zeigst. Und schwach waren in der DDR Gefühle zeigen. Vollkommen normale Ansprüche zu haben an Freundschaft, an Liebe. Das war ja alles kontrolliert. Das war ja alles auch an, ich mache jetzt mal nichts oder wäre Künstler oder so. Das war ja verboten, da war man ja asozial. Also ich war ganz schnell irgendwo, wo ich selbst existenziell um mich selber kümmern musste. Und wo ich dann das Buch hatte und ich bin zu meiner Mutter gefahren, weil meine Geschwister und Eltern, die haben das ja mitgebracht, dass die Beststudentin, was immer nur Beste, es ging ja immer nur voran, eins und sowieso, und Leistungsstipendium oder sowas, und plötzlich kam ich nach Hause und war exmatrikuliert und nichts mehr. Und wo ich dann diesmal mit dem Buch nach Hause fuhr und habe meiner 91-jährigen Mutter das gezeigt, oder ich habe gesagt, Norbert, also zu meinem Bruder, ich habe ein Buch geschrieben, auch für Mutti, die hat das miterlebt, und hat er gesagt, na, ich habe das miterlebt, als dein großer Bruder, und er konnte mir nicht helfen, ja. Und da habe ich erstmal begriffen, was das für uns alle gemacht hat, ja. Und da habe ich mich gefreut. Das ist so ein Zustand, den kann man nicht erklären. Plötzlich freute ich mich. Und da dachte ich, ey, weil ich immer dachte, musst du das jetzt auch noch aufarbeiten, nochmal zurück in die Vergangenheit, weil viele Leute sagen, hör doch auf, geh noch voran. Dachte ich, nein, wir müssen zurück. Wir müssen gerade das, was unsere Erfahrung ist, in diese Welt bringen, weil diese Welt braucht das, damit es nicht nochmal passiert. Und dieser Zustand, dieses Schwebezustand von Freude, das ist das, was man bei solchen Momenten, wo man einfach doch auch wieder um dieses Stück Vergangenheit kämpft, was wir selber auch alle gedacht haben, lass es doch. Nee, wir können gar nichts lassen. Wir müssen alle miteinander reden. Und ich muss es euch erzählen, der anderen Generation erzählen. Jochen Voigt erzählen, der jünger ist als ich und der dann auf die Idee kam, wir machen eine szenische Lesung mit den Studenten, die so alt waren wie ihr. Ne? Und dann waren bei dieser Darbietung plötzlich die wirklichen Studenten, die sich distanzieren mussten. Ne?
Auf die, ja, wir kommen da gleich nochmal drauf zurück. Ich wollte nochmal, also nach der Wende gab es ja dann eine Rehabilitierung. Waren Sie da dabei?
Ja, ich war dabei.
Und Herr Linke durfte dann zum Beispiel studieren, also er wurde gefragt, was wollen Sie studieren, hat er gesagt, Psychologie, dann durfte er nochmal studieren, das Studium wurde ihm finanziert. Wie sah Ihre Entschädigung für die 16 Jahre zwischen Exmatrikulation und Wende aus? Es war jetzt nicht so, dass Sie einfach exmatrikuliert waren und dann irgendwie was anderes studieren durften, nein, Sie hatten ja ein Verbot für alle Hochschulen. Und bei Herrn Linke zum Beispiel wurde auch gesagt, er sollte, also die Theater wurden angewiesen, ihn nicht einzustellen und so weiter. Finden Sie, dass diese Entschädigung akzeptabel ist?
Naja, ich bin ja dann in den Knast gekommen und im Knast habe ich dann gesagt, jetzt hast du alles verloren, jetzt kannst du auch das machen, was meine Eltern also am schlimmsten fanden, in die brotlose Kunst gehen. Ich bin ja dann im Untergrund gegangen und habe als Künstlerin geschrieben, als Künstlerin Super 8 Filme gemacht, eine Künstlerin-Gruppe gegründet, gehörte eigentlich mehr zu dieser Prenzlauer Berg-Szene, habe da im Untergrund Lesungen gemacht, Veröffentlichungen gemacht, Super 8 Filme gezeigt und Keramiken gemacht und ich habe ganz viel gemacht und habe mich, weil ich ja im Knast war, ne, und im Knast in Hoheneck Das war ja der härteste Knast in der DDR, wo die Mörderinnen waren, aber der, was für mich immer früher männlich war. Ne? Also plötzlich waren Frauenmörderinnen und es gab lesbische Frauen, es gab tätowierte Frauen, also Frauen, die Banküberfälle hatten, alles, was ich nie gedacht hätte, dass Frauen drauf haben. Also die Leidenschaftlichkeit und die Kraft auch der Frau, sagen wir mal, sich auch männliche Eigenschaften anzueignen und genauso zu sein wie die, nicht besser und nicht, aber auch nicht schlechter. Das habe ich da erfahren. Und dann habe ich die 1000 jungen Frauen gesehen, die nicht arbeiten wollten, die sich auch selbst erfahren wollten, die waren asozial. Ne? Und im Knast, weil ich eine Politische war, die aber nicht in den Westen wollte, wie die meisten Politischen, sondern im Osten rausgekommen sind, habe ich viel mit den Ossis gesprochen. Und wo ich dann draußen war, wusste ich ganz viel, was man nicht machen darf, um wieder einzufahren. Und die Stasi hat ja immer versucht zu fahren, Mensch, jetzt macht sie schon wieder die Gruppe und die Gruppe, die hat nicht aufgegeben. Wie kriegt man die ins Gefängnis? Ja? Aber ich wusste ja, wie das nicht geht. Und das war eigentlich mein Vorlauf. Und ich habe dann im Untergrund Künstler, wie Künstlergruppen organisiert, eine Privatgalerie organisiert. Ich bin immer wieder auf Menschen zugegangen und habe neue Verknüpfungen gemacht. Und darauf konnte ich dann aufbauen, wo wir rehabilitiert wurden, hatte ich im Untergrundkunst schon geschrieben, Texte gemacht und Ausstellungen gemacht. Und dann bei der Rehabilitation war das dann so, 92, dass eine Ausstellung, die ich damals gerade in Stuttgart hatte, die wurde als Abschluss meiner Kunstausbildung gemacht. Und dann habe ich noch eine Vorlesung gehalten über die Inszenierung von Untergrundliteraturen und über meine eigene Literatur. Und das wurde als Abschlussarbeit genommen. Und ich wurde damals, habe ich dann mein Diplom bekommen. Ne? Und ich bin dann, habe aber nicht weiter studiert. Ich habe weiter Kunst gemacht. Ne? Mehr oder minder mich durchgeschlagen. Und damals das erste Mal richtige Bücher gemacht. Also ich habe dann nach der Wende 8 Bücher gemacht, die wie hier, also nicht mehr Untergrund sind, sondern einfach ganz offiziell mit ISBN-Nummer oder so erschienen durften.
Ja, genau. Wir gehen jetzt nochmal auf das Buch ein. Sie haben das gemeinsam mit Herrn Voigt geschrieben. Warum haben Sie gerade mit ihm zusammengearbeitet?
Ich habe mit ihm zusammengearbeitet, weil Jochen kenne ich aus einer, ja, das ist, also eigentlich immer Erfurter Geschichten und die muss man sich auch so erzählen, ne? Dass es in Erfurt mal so weit war, dass die Stasi U-Haft abgerissen werden sollte. Das sollte ein Parkplatz werden für die Polizei, die dahinter ist. Und plötzlich war da so ein Aufschrei unter den Gefangenen, das können wir doch nicht zulassen, ne? Also diese Städte, wo so viele Leben gebrochen werden sollten, aber nicht gebrochen werden konnten. Ne? Also dieses Zeichen dessen, dass wir nicht aufgegeben haben als Gefangene. Die haben sich erstmal zusammengeschlossen, haben sich aufgestellt und dann haben halt die Frau Neuber, die damals noch die Thüringer Landesbeauftragte war, mich immer angerufen, hat gesagt, du musst kommen, weil ich eine der wenigen war, die eine Stasi-Akte hatte und über ihre Stasi-Akten, über die Stasi geredet hat und aber auch so ein bisschen über die Stasi hinaus war. Und also ich meine, man muss sich vorstellen, du bist im Knast und wünschst dir so, wie im Märchen, die Mauern müssen fallen. Und dann stehst du davor und dann sollen die Mauern fallen, ja. Und da dachte ich, wow, die Mauern sollen fallen. Und dann sagte ich, nein, sei doch verantwortlich, da ist doch was ganz anderes passiert. Das muss eine Stätte der Erinnerung werden und so. Und dann, also das ist praktisch wie mit den alten Studenten, die sich ja eigentlich auch von mir distanziert haben, nochmal reden, ja. Man muss sich vergeben, vergessen und wissen, es sich wieder zusammenzufinden, ist viel wichtiger, als einen alten Frust und eine Reue zu machen.
Also Sie hätten damals am liebsten einfach alles eingerissen.
Ja, natürlich, ich hätte es gerne fallen sehen, ja. Und plötzlich dachte ich, nein, du musst wieder als bewusste ehemalige Gefangene auftreten und sagen, nein, sie konnten uns nicht brechen und wir wollen diesen Ort zeigen. Ja, der Ort muss da bleiben, damit es nicht wieder passiert. Und dann haben wir uns organisiert und haben immer dagegen gesprochen und dann war das ja so, dass Voigt erst einer war von der Gegenpartei, also unsere selbstorganisierte Gruppe, die ist dann eigentlich, die auch einen Plan hatte, wie man dieses Haus bespielen kann, die ist nicht genommen worden, es ist eine genommen von Stiftung Ettersberg und die haben das nach dem Hohenschönhausener Prinzip, die auch schon eine Gedenkstätte aufgebaut haben, die haben das hier auch gemacht und haben dann so einen Wessi, wie ja Herr Voigt war, ein Historiker aus dem Westen geholt. Und wir wollten ja alles immer vom Osten selber machen, aber ich habe gelernt, ich kämpfe immer bis zum Schluss 100% und wenn ich verloren habe, dann habe ich verloren. Ne? Ich bin eine von der wenigen, von der ersten Gruppe, die für den Erhalt dieser ja, sagen wir mal, dieser Gebäude, und die sind ja, die haben, wir hatten das ja besetzt und bei minus 10 Grad Tag und Nacht wirklich belagert, dass das nicht abgerissen werden sollte. Und die Türen waren ja schon abgetransportiert in Müll und dann wieder Alarm und die Türen wiederholen und die sind ja jetzt noch drinnen, ja. Also das ist eine unwahrscheinlich dramatische Zeit gewesen, ne? Also, und viele gehen ja gar nicht mehr in die Räume rein, aber ich gehe rein, weil das habe ich wirklich gelernt in meinem Hin- und Herleben, dass man kämpfen muss 100% bis zum Schluss und irgendwann muss man aufgeben und dann muss man sehen, wie ist die Welt wieder neu erstanden, ne? Und was ist dein neuer Partner? Und dann bin ich auf Jochen zugegangen und wir haben und habe dann mit an dieser ganzen Installierung von dem Knast mitgearbeitet, dass da auch wirklich eine Stimme der Gefangenen spricht, wie die anderen Gefangenen auch. Und da sind ja Fotos von mir drin und Bilder von mir drin oder auch Plakate, die ich zum Auftritt von Biermann selber gedruckt habe oder sowas. Und dadurch, dass ich Künstlerin bin und Performerin bin, kann ich das auch, ertrage ich das, ist für mich die Öffentlichkeit kein Feind, sondern ist für mich die Öffentlichkeit immer das, dass ich sage, hier Leute, wir sind da und ich mache das und das ist eben das Positive, dass ich auch Künstlerin bin, dass ich dann, wenn manche Leute sagen, ja, die macht politische Geschichtsschreibung, das ist eine Ego-Sau, die muss in der Öffentlichkeit, da denke ich, nee, meine liebe Leute, genau das ist die Kraft, die ich habe, mich hinzustellen, ja, mit meiner Seele eigentlich, ne? Und deswegen hab ich mich sehr gut mit Jochen Voigt verstehen können, da ist ein sehr offener, intelligenter, aber auch experimentalfreudiger junger Mann, muss ich jetzt mal sagen. Und es war auch viel besser, ihn schreiben zu lassen, der eigentlich nochmal auch von eurer Generation, wie ihr seid, ne, erstmal erklärt, was ist die DDR, ne, in dem Buch, was ist die Volksbildung, was ist die Staatssicherheit. Und dann in dem Buch plötzlich anfängt, die Geschichte wie ein griechisches Drama aufzubauen, was es natürlich auch war, ja, mit wirklich einem tragischen Höhepunkt. Und da hat das Buch gut geschrieben und da hat das locker geschrieben und ich bin sehr froh, dass das wirklich so eine deutsch-deutsche Gemeinschaftsarbeit ist, weil die Aufklärung, die er geschafft hat, der war ja auch selber oben auf dem Andreasberg und hat in den Stasi-Akten alles nachgelesen, hat sich sehr, sehr informiert und hat es dann so locker und leicht geschrieben, dass ich denke, wow, das war einfach eine gute Wahl, ne? Auch für ihn, das passt zu ihm, dieser Stoff.
Als Sie daran gearbeitet haben, hat Herr Voigt ein Seminar an der Universität Erfurt gegeben und mit den Studierenden Interviews geführt und recherchiert eben. Warum haben die Studierenden sich für das Thema interessiert und wie war die Zusammenarbeit? Haben Sie da auch mitgemacht?
Ich habe da nicht mitgemacht, aber ich arbeite selber mit Studenten an der Universität. Ich mache da immer Performance-Seminare alle halbe Jahre mal ein Blog-Seminar, eine Woche, wo, weiß ich, 20 Studenten zusammenkommen oder 15. Und die kommen Montag dahin, haben noch nie was von Performance gehört. Und Freitag machen die eine gemeinschaftliche Performance. Da habe ich gesagt, die Grenzen nach außen sind gefallen. Gucken wir uns mal die Grenzen nach innen an. Und wenn ich die Grenzen nach innen erwähne, dann zeige ich das, was an mir sich eigentlich geöffnet hat. Alles, was ich gelernt habe zum Überleben, lehre ich ihnen. Und ich lehre ihnen das auch, wie man nicht gebrochen wird in so einer Hochschule. Ja, also in System, wie man gegen Diktaturen vorgehen kann oder wie man etwas, was in sich selbst schon gefestigt ist, wieder lockern kann, um wieder frei zu sein. Das konnte ich alles in diesem Prozess mit Jochen ausleben. Und da habe ich einfach gemerkt, dass die Studenten neugierig sind. Die wollen das ja wissen, hey, das ist ja total ein interessantes Leben im Osten gewesen. Ja, also das war ja nicht langweilig. Wir haben wirklich als junge Menschen gelebt und da wir waren genauso jung. Und in unserer Jugend und Revolte spüren die sich. Ja, und das ist das Wichtige, dass sie sich in uns gespürt haben, aber wir spüren uns in denen. Ja, weil die Leute sind so offen und die sind so neugierig. Und das ist einfach so ein weites Feld, weil die Eltern reden nicht über die DDR und die Eltern reden auch nicht über ihre schweren Zeiten. Es ist ja nicht nur die Politik, über die man im Dunkelfeld dann lernen muss, doch das weiterzugeben, wie man bestimmte Krankheiten, inzestuöse Übergriffe oder Knast oder eben Exmatrikulation. Man muss darüber reden. Hey Leute, das ist unser Leben, das ist unser Stoff. Und so haben wir das aufgefasst.
Das Buch besteht aus mehreren Teilen, wie Sie gesagt haben, ein bisschen wie ein griechisches Drama. Einmal ist es unterteilt in vor, während und nach 1976 und es besteht aus Interviews mit Studierenden sowie dem damaligen Direktor Theo Glocke. Dann gibt es Dokumente wie Ausschnitte aus Protokollen, Reden, Briefe von der Zeit, Gedächtnisprotokolle, Zeitungsartikel, Hintergrundinformationen, Fotos und Zeichnungen. Warum haben Sie diese Form gewählt?
Naja, das ist fast wie ein Drama mit mehreren Mitteln. Und es ist sehr locker, ja. Und das muss ich sagen, das hat Jochen Voigt eigentlich auch immer wieder, meine Idee war durchlesen, man muss das in einem durchlesen, ne? Das war eigentlich meine Intention, das weiß ich selber als Schriftstellerin, wenn man das, und ich habe das meinem Freund in Holland gegeben und ich habe auch jetzt eine französische Kuratorin hat das gelesen, man kann das in einem durchlesen und das wird dramatisch aufgebaut, bis es dahin kommt, wo es dann wirklich Geschichte wird und mitfühlend ist, am Anfang kann man noch nicht mitfühlen, da werden die Argens vorgestellt, das ist dieser Direktor, es wird auch Wilfried Linke vorgestellt. Es geht im Grunde genommen ganz langsam oder eigentlich wie so eine Bagatelle, kommt man Stück für Stück, so wie wir selber auch in die Geschichte kommen oder zu einer Geschichte wären, wird das Buch aufgebaut, immer noch ein bisschen erklärt, wie die Architektur war, alles, was Jochen Voigt selber interessiert hat. Man merkt das auch, er bringt das rein, was er denkt, dass man das wissen muss. Ne? Also er beschreibt erst den Raum des Dramas, er stellt die Bühne dar, ne? dann stellt er die Argens dar, also da sind im Hintergrund die und die, die immer nicht in die Öffentlichkeit stellen, das sind die Haupt-IMs, ne, die dann auch von der Staatssicherheit drauf drücken, dass Wilfried exmatrikuliert wird, die einfach die Peitsche in der Hand haben und er baut das so Stück für Stück auf, aber immer auch mit so einer gewissen Neugier, wie sieht es denn wirklich aus in der DDR, also er guckt die DDR an, die Volksbildung an, er guckt auch die Schwierigkeiten an, wie einfach dann der Direktor sagt, im Grunde genommen muss man sehen, dass die nicht erfroren sind, die Studenten, oder was zu essen gekriegt haben. Das war das Eigentliche, was ihn eigentlich beschwert hat. Das Politische, darum ging es gar nicht. Das war so nebenbei. Er beschreibt das auch, dass das so nicht so das Wichtige ist, was ihn interessiert hat. Dann kommt man so nach und nach in die Innereien der Menschen. Und im Innereien kommt dann die ganze Struktur dieser DDR aber zum Vorschein. Und das finde ich eigentlich über die Grenzen von Erfurt oder dieser DDR 76 gehenden Buchkonstruktion. Ich bin total glücklich damit. Ich finde, dass Jochen das absolut gut gemacht hat. Und dass das wirklich eine deutsch-deutsche Begegnung ist. Ja?
Ich fand es auch sehr gut lesbar. Also so spannend wie es ist, so gut liest sich's irgendwie auch. Gerade am Anfang mit den Einordnungen, also am Ende vom Buch fragt man sich, okay, warum ist jetzt gerade das passiert? Es hätte ja auch so eines von diesen Sachen sein können, wo der Artikel halt nicht gedruckt wird und alle sagen, okay, das vergessen wir jetzt wieder. Und dann liest man eben im Vorwort nochmal 1976, was war das für ein Jahr, was gab es da für Sachen, wie waren da die einzelnen Personen irgendwie gerade, auf was mussten die achten, also die Entscheidungsträger zum Beispiel auch. Außerdem ist der Schreibstil sehr lebendig. Es gibt zum Beispiel eine zusätzliche Ebene im Buch noch, wo die Studierenden und Herr Voigt beschreiben, wie sie die Interviews wahrnahmen. Also das habe ich eingangs schon ein bisschen bei dem Interview von Theo Glocke. Ich lese noch mal einen kurzen Ausschnitt vor. Am Ende eines Recherchetags nach ausführlicher Aktenlektüre im Stasi-Unterlagenarchiv ist man erledigt von der Summe der Belanglosigkeiten, die auf Papier zwischen Aktendeckeln eingeklemmt sind und die damals, als es geschah, überhaupt nicht belanglos waren. Im Gegenteil, einen Unschuldigen zu belangen, zu belasten, um ihn schließlich zu bestrafen, darum ging es Führungsoffizieren hauptsächlich beim Abschöpfen von Informationen inoffizieller Mitarbeiter. Bevor ich gehe, schreibe ich mir aus der Laune heraus die Adresse ab, unter der Helmut Stahl zuletzt gemeldet war und fahre vorbei. Unterwegs überrascht mich ein Wolkenbruch. Als ich dort bin und aussteige, hört der Regen auf. Ich stehe vor einem vierstöckigen Wohnhaus, frisch renoviert. Kinder schreien von unten herauf zum Balkon im dritten. Unten an der Haustür Briefkästen und Namensschildchen. Da steht Stahl. Ich drücke auf die Klingel an der Wand gegenüber. Warten. Ja, bitte? Guten Tag, sind Sie Helmut Stahl? Ja. Ich bin Jochen Voigt. Ich arbeite an einem Buch über die Pädagogische Hochschule in Erfurt und würde gerne mit Ihnen sprechen. Da habe ich kein Interesse. Das ist schade, vielleicht überlegen Sie es sich ja noch, das würde mich freuen. Ich werfe Ihnen meine Karte in den Briefkasten. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Warum haben Sie sich dafür entschieden, auch diese Perspektive mit reinzunehmen und nicht einfach nur quasi über die Ereignisse zu schreiben, sondern auch noch, wie das Buch entstanden ist?
Ja, da müssen Sie Jochen Voigt fragen. Ja, ich weiß auch nicht. Also Jürgen, da hatte einfach so eine gewisse Lockerheit, mit allem umzugehen. Und das ist auch ein Markenzeichen der Jugend, dass die mit der Schwere, mit der wir auch getroffen wurden, ne, dass die nächste Generation anders rangeht, über einen Abstand, der das wieder erträglich macht. Und diese Lockerheit, diese Jugendlichkeit, die Jochen damit reinbringt und die Studenten vor allen Dingen, das ist das Geschenk eigentlich, was dieses Buch hat und was wir auch miteinander haben, wenn wir generationsübergreifend miteinander kommunizieren, weil die anderen das anders sehen. Und dieses Anderssehen, wie ich gesehen werde, das gibt mir auch Kraft für mich selber. Ja, und das finde ich einfach gut, dass das so eine Zusammenarbeit ist. Und schade, dass jetzt der eine Max, deswegen wollte ich auch, dass Max das Nachwort schreibt, der Student, der hauptsächlich damit gearbeitet hat, der musste sich ja überhaupt erstmal reinfinden in diese ganze Sache. Das wäre schön gewesen, wenn er erzählt hat, ein Nachwort geschrieben, wie erstaunlich das für ihn war, dass sowas überhaupt passieren kann, weil einer, der heute studiert oder einlegt, kann sich das nicht vorstellen, dass das heute passiert. Und dass die sich das nicht vorstellen können, das finde ich schon wieder toll. Ja, das kommt bei mir rüber. Nicht, dass gesagt hat, ja, die Studenten, die müssen heute nicht mehr kämpfen und so. Ich denke, nee, die sind da genau das, was wir machen wollten. Die haben genau die Basis, aber die müssen einfach die muss von uns untermauert werden, von uns, die das mitgemacht haben. Wir sind der ihre Boden, weißt du, wir sind Verbündete zwischen den Generationen.
Er schreibt ja auch im Nachwort, dass er durchaus noch heute sich auch in einer kämpfenden Rolle als Student sieht, aber eben ein bisschen in einfacheren Gegebenheiten.
Ja, ist das wunderbar,
vielleicht.
Ja.
Genau. Das Buch ist eine Art Drehbuch für eine Ausstellung. Gibt es Pläne für so eine Ausstellung?
Nee, so weit sind wir noch nicht gekommen, wir haben ja kein Geld mehr. Haben uns jetzt überlegt, wie können wir das an der Hochschule darbieten. Und dann haben wir gesagt, wir machen erstmal ein Buch, dass das erst da ist. Und das ist Jochens spielerische Kraft auch, ne, dass er das als Drehbuch, als erstmal als Ausstellung gesehen hat. Und durch dieses erstmal in der Ausstellung konzipieren, hat er dann auch ein lockeres Drehbuch geschrieben für das Buch. Und ich finde, dass man erstmal eins macht und dann entsteht das andere. Dass diesen spielerischen Charakter merkt man irgendwie in dem Buch, dass es nicht 100% nur das Buch sein musste oder nur das oder das. Und das gibt dem ganzen Geschehen eine Freiheit.
In der Universitätsbibliothek Erfurt gibt es noch kein Exemplar des Buches. Was halten Sie davon?
Ist eine Katastrophe. Ich bin vor Jahren schon mal zur Hochschule gegangen, nach unserer Rehabilitation, noch bevor ich von einer Professorin in der Kunst angefragt wurde, da Performances zu machen, dass sie für sich persönlich als eine Rehabilitation gesehen hat. Das ist Frau Professor Demming, die selber aus dem Osten kam und, sagen wir mal, 7 Jahre auf dem Friedhof gearbeitet hat, bevor sie in den Westen gehen konnte, wo sie frei studieren wollte. Die kam dann, die hat in Amerika und Schweden Professorin gemacht und wollte dann wieder, wo sie älter geworden ist, nach Deutschland kommen, um hier, sagen wir mal, aufzuhören, und hat mich dann aber wie in einer Form von individueller Rehabilitation an den Hügel geholt, diese Kunsthochschule. Und viel weiter habe ich es aber auch noch nicht gebracht, bis auf diese ausgeordnete Jugendstilbau. Da mache ich meine Performances. Aber die ganze Hochschule interessiert sich überhaupt nicht für diesen vorgefallenen Eklat. Ich war mal bei einem Rektor, der jetzt nicht mehr da ist, und habe gesagt, also ich möchte mal eine Vorlesung halten über das, was mit uns an der Hochschule gemacht wurde. Und da sagte der nur, ach, wissen Sie, ich bin aus den 68ern, wir haben doch alle so unsere Revolte gehabt. Das muss doch nicht nochmal aufgewärmt werden, wir hatten das auch. Und ich sage, nee, aber hier, das war anders. Und da guckt er mich an und sagt, haben Sie denn das nötig, hier eine Vorlesung zu halten? Und da habe ich nur geschluckt und habe gesagt, nee, aber Sie haben das nötig. Aber die haben das bis jetzt immer noch nicht nötig. Und deswegen bin ich auch froh, dass ich auf einer Außenstelle mit Jochen Voigt, der ja auch wie ich nur Gastdozent ist an der Hochschule, doch gesagt haben, die Studenten interessiert das. Wenn es Stoff gibt, dann ist es das.
Ja, natürlich.
Und eigentlich hoffe ich, dass wir mal an der Hochschule kommen und diese szenische Lesung da oben machen können.
Man muss natürlich dazu sagen, dass das Buch erst dieses Jahr erschienen ist. Wir hoffen einfach mal, dass die Uni sich das bald anschafft. Als Sie an das Archiv der Uni wollten für die Recherchen am Buch, gab es da Widerstand?
Erstmal erstaunen, Ja? Und das Archiv macht aber Frau Scholz. Und ich muss sagen, die Frau Scholz ist auch in der Gewerkschaft tätig. Und die hat mit meinem Bruder zusammengearbeitet, der ja auch Pädagogik war und der die Gewerkschaft in Thüringen aufgebaut hat. Es ist also praktisch mein Bruder, der auch immer mit in die Revolte in der Familie hat, Andreas Stötzer. Und der ja war ja unwahrscheinlich beliebt und die mochten ihn auch. Ne? Also er hat auch im Ministerium gearbeitet für die Gewerkschaft. Da ist so eine gewisse, ich hatte so einen Vorlauf bei ihr, ja, aber dann wieder mit der Hochschule, das war dann wieder wie, ich muss was beschützen, aber was hat man denn zu beschützen? Es ist, der Kontakt ist dann so toll geworden, dass sie sich immer sehr vorbereitet hat und uns alle Akten gegeben haben. Und das ist einfach eine sehr gute Zusammenarbeit geworden, ja. Aber wie gesagt, die Tür kam meiner Meinung nach über meinen Bruder rüber, der inzwischen verstorben ist und der mir noch zuwinkt und sagt, das hast du gut gemacht, und zu Frau Scholz auch, das hast du gut gemacht, weil die Menschen müssen sich über die Gräber hinaus und über die Zeiten hinaus und Generationen hinaus doch zusammenfinden und zusammenarbeiten. Und ja, ich denke auch Frau Scholz, sie war auch da an dem Abend, sagte trotz einer Zahnoperation, und das zeigt doch, dass was nützt das, wenn du ein Archiv hast, wenn das nicht genutzt wird, ja? Und was da rauskommt, das kann doch einfach nur sein, um uns stärker zu machen, ne, wenn wir uns unsere Schwächen eingestehen. Was ist denn hier zu bewahren, ne, an Negativität? Das ist auch vollkommen Quatsch, ja. Ich hoffe, dass diese Uni sagt, ja, der Rektor hat ja damals gesagt, ich hätte am liebsten die Uni auf einem anderen Gebiet gemacht, gar nicht auf diesem Gebiet der ehemaligen PH. Ich will diesen alten Kram nicht. Und da denke ich ja, also, das ist unser Leben, ne. Wir haben da genauso gelebt und wir waren da Studenten, und das kommt, das muss zusammenkommen, ja. Und das ist ja das, was seit den letzten Jahren wirklich auf der Straße rumschreit. Wir sind auch noch da. Wir, die noch nie gehört wurden. Und ich denke, da braucht man gar keine Angst zu haben. Ne? Wir sind doch da. Ja? Wir können doch miteinander reden. Und wir gehen auf euch zu, auf die andere Generation, aber auch auf das Stück andere Vergangenheit, was in der DDR noch unbewältigt liegt. Das Buch ist was gegen Angst. Wir hatten damals keine Angst und wir sagen auch, liebe Leute, guckt euch das alles an und wir können Angst auflösen, die in unserem Hinterkopf ist.
Mit diesen Worten, Frau Stötzer, vielen Dank für das Gespräch. Im Gespräch hatte ich Gabriele Stötzer. Wir sprachen über das Buch Rädelsführer, studentischer Protest in der DDR 1976, erschienen im Lukas Verlag, 19,95 Euro im Taschenbuchformat, zu kaufen in den meisten Buchhandlungen sowie in der Gedenkstätte Andreasstraße, geschrieben von Jochen Voigt und Gabriele Stötzer. Vielen Dank.
Vielen Dank für Ihre interessanten Fragen. Interessierten Fragen. Ja?
Haben Sie noch einen Liedwunsch?
Ach ja, das ist Laurie Anderson, Superman.